Wir haben ja ein vermeintliches Gesundheitssystem. Aber dieses Gesundheitssystem kümmert sich ja eigentlich viel zu wenig um Gesundheit, sondern es kümmert sich um Krankheit. Die Medizin der Zukunft ist präventiv.
Der Utopia-Podcast.
Willkommen zu einer neuen Changemaker-Folge im Utopia-Podcast. Mein Name ist Martin Tillich, ich bin Chefredakteur von utopia.de und ich spreche heute mit Professor Dr. Claudia Treidel-Hoffmann. Sie ist Umweltmedizinerin, Allergologin und eine der wichtigsten Stimmen in Deutschland, wenn es um die gesundheitlichen Folgen von Klima- und Umweltveränderungen geht. In ihrem aktuellen Buch »Die Medizin der Zukunft« beschreibt sie, warum Allergien, Hitze oder chronische Erkrankungen nicht nur medizinische Themen sind, sondern auch mit der Welt zusammenhängen, in der wir leben. Und genau darüber sprechen wir heute. Wie verändern Umwelt- und Klimaveränderungen schon heute unsere Gesundheit und was können wir dagegen tun?
Frau Treidel-Hoffmann, ich freue mich sehr, dass wir sprechen.
Natürlich, ich freue mich auch. Schönen guten Tag.
Wenn Sie morgen eine richtig gute Nachricht aus der Umweltmedizin lesen könnten, welche würden Sie sich wünschen?
Alle fossilen Energien wurden gestoppt und wir haben die Energiewende überhaupt in Deutschland. Das wäre das größte Gesundheitsprojekt der Bundesrepublik Deutschland.
Spannende Antwort, die habe ich so überhaupt nicht erwartet, dass Sie gleich den Bogen zur Energiewende spannen. Wollen Sie noch 2, 3 Sätze dazu sagen und das ausführen? Dann sind wir schon sofort beim Zusammenhang von Gesundheit, Klima und der Energie, in Klammern Krise.
Ja, das ist genau mein Argument, dass letztendlich unsere Gesundheitskrise, die wir haben, haben wir ja aufgrund der Tatsache, dass so viele Schadstoffe in der Luft, die hauptsächlich aus Verbrennungsprozessen kommen, unsere Schleimhäute, unsere Haut durchlässig machen und uns empfänglich machen für Allergien, für chronisch entzündliche Erkrankungen, für Autoimmunerkrankungen. Und das alles eben nur, weil wir diese Chemikalien, diese ultrafeinen Partikel, diese Dieselrußpartikel in der Luft haben. Und ja, wenn wir das nicht hätten, wenn wir eben nicht diese Verbrennung aus fossilen Energien hätten, dann hätten wir sehr viel Gesundheit und wir hätten Souveränität, was unsere Energie anbetrifft. Also eine ganz klassische mehrfache Gewinnsituation für unsere Gesundheit und für die Wirtschaft sogar. Bedeutet, die Energiewende ist beides, ein Gesundheitsprojekt und ein Wirtschaftsprojekt.
Sie schreiben in Ihrem Buch den Satz, wir spüren diesen Wandel am eigenen Leib. Ich habe mich beim Lesen gefragt, naja, wie ist das eigentlich in der Forschung? Wird uns da gerade auch erst bewusst, wie eng Umwelt, Klima und Gesundheit überhaupt zusammenhängen?
Dieser Zusammenhang zwischen Umwelt, Klima und auch Biodiversitätsverlust und Gesundheit, das ist etwas, was wir in der Umweltmedizin seit ja mehr als 2, 3 Jahrzehnten wirklich zunehmend verstehen. Aber wirklich dieser direkte Zusammenhang zwischen Umwelt und Gesundheit ist im Prinzip als Durchbruch zu sehen, als wir verstanden haben, dass sogar die Umwelt genetische Faktoren verändert. Die sogenannte Epigenetik. Und ich glaube, das war auch der Punkt, wo auch diese Umweltforschung eine Sichtbarkeit innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft gefunden hat. Vorher war das so ein bisschen, ja, Umwelt und so. Und auch die Tatsache, dass das Rauchen auch Krebs verursacht. Wie lange war das auch wirklich etwas, was ja auch verneint wurde? Ja, aber der Punkt, wo wirklich gezeigt wurde, dass Umwelt Gene ein- und ausschalten kann, das hat wirklich, wir sind hier im Changemaker-Podcast, ja. Das hat wirklich auch den Change gemacht in der Wissenschaft. Und da haben wir wirklich gesehen, dass die Umwelt unsere Gene verändern kann und einen massiven Einfluss hat. Und dann ist fast eine Welle losgebrochen. Und heute, muss man sagen, der Zusammenhang zwischen Umwelt, Klima, Biodiversitätsverlust und Gesundheit ist ein Riesenforschungsthema, was jeden Tag mehr Evidenz bringt in Bezug auf, wie Umwelt uns krank macht. Aber ganz wichtig, wie intakte Umwelt uns gesund hält.
Ja, danke auch für den positiven Aspekt. Das heißt, so habe ich auch Ihr Buch wahrgenommen, eigentlich, beziehungsweise Sie fordern das, unser Verständnis, wie wir Medizin verstehen, müsste sich verändern. Ich habe nochmal ein Zitat mitgebracht, weil mir das sehr gut gefallen hat, und zwar, Gesundheit entsteht dort, wo Menschen leben, nicht dort, wo sie behandelt werden. Gesundheit beginnt also nicht erst in Arztpraxen oder Krankenhäusern, wenn ich sie richtig lese.
Ja, wir haben ja ein vermeintliches Gesundheitssystem. Aber dieses Gesundheitssystem kümmert sich ja eigentlich viel zu wenig um Gesundheit, sondern es kümmert sich um Krankheit. Und deswegen diese Aussage, dass Gesundheit nicht in Arztpraxen entsteht, nicht nur, sondern wirklich Gesundheit und Gesunderhaltung entsteht da, wo wir leben, das, was wir essen, das, was wir einatmen. Und das ist etwas, was viel zu wenig gedacht wird. Deswegen ist auch die Quintessenz und wirklich die wichtigste Nachricht auch meines Buches und auch die Nachricht, die ich habe an alle Zuhörerinnen und Zuhörer: Die Medizin der Zukunft ist präventiv. Die Medizin der Zukunft muss dafür sorgen, dass der Mensch gesund bleibt. Und das eben kann er nur, der Mensch kann nur dann gesund bleiben, wenn er auch in einer gesunden Umwelt ist. Und das ist etwas, was noch überhaupt gar nicht im Fokus ist.
Das finde ich spannend. Und was ich insbesondere spannend daran finde, dass das ja eigentlich wieder so naheliegend klingt. Vorbeugen statt im Nachhinein versorgen, reparieren und so weiter. Haben Sie eine Idee davon, warum das so ist, wie es ist? Dass wir erst jetzt darauf stoßen, dass die Vorsorge die bessere Möglichkeit wäre?
Ganz ehrlich, habe ich mir diese Frage auch schon sehr häufig gestellt und ich habe auch jetzt wieder keine vernünftige Antwort, weil es ist genauso, wie Sie sagen, es ist wirklich so naheliegend, dass es viel sinnvoller ist, den Zaun zu reparieren, als immer wieder die Hasen wieder einzufangen. Das ist absolut richtig. Diese Prävention ist so wichtig, aber ich glaube, dass auch hier vielleicht dieser Faktor, dass man es nicht genau erkennt. Meine, ich zünde mir natürlich nicht, dass sie das jetzt nur übertragen, aber ich zünde mir heute die Zigarette an und das tut mir jetzt gut, aber ich denke dann nicht drüber nach oder es liegt zu fern, dass ich in 10 Jahren Lungenkrebs entwickeln kann. Ich glaube, diese zeitliche Verzögerung dessen, was ich tue, an Schlechten und der Effekt, das ist die Problematik. Und das ist eine doppelte Problematik. Nicht nur für das, ich tue mir jetzt was Gutes, weil es mir in 10 Jahren hilft, sondern das ist auch etwas, was uns auch in der Forschung immer wieder wirklich auf die Füße fällt, dass wir sagen, dies und das Projekt müssen wir machen und dann heißt es immer Milestones und so und dann können wir sagen, ja, aber Effekte können wir erst in 10 Jahren, wenn wir über Prävention sprechen, zeigen. Und das ist ein Zeithorizont, der für jeden Geldgeber ein Problem ist, wenn wir 10 Jahre brauchen, um Effekte zu zeigen. Und das heißt also, das ist nicht nur ein Problem im Tun, sondern auch an dem Forschen, was die Umwelt mit uns macht und was auch gerade eben Prävention anbetrifft.
Letztlich ist das langfristige Denken ja auch das, was dem Thema Nachhaltigkeit in allen Bereichen, wo man versucht, sie umzusetzen, schwierig gemacht wird. Das ist ja sowohl bei der Energiewende, die Sie angesprochen haben, so, das ist bei der Mobilität so. Das ist bei der Frage so, wie wir Städte umbauen und so weiter und so fort. Und das ist auch in Unternehmen so, die sagen, hey, ich möchte eigentlich nachhaltig wirtschaften, aber dann muss ich doch als Angestellter oder Leitender XY oder Leitende die Quartalszahlen angucken. Ne? Das ist immer dasselbe Problem, auf das man stößt, kurzfristiges Denken gegen die nachhaltige Perspektive.
Ja, ich glaube, dass wir viel mehr eben gerade Nachhaltigkeit auch mit einem Wirtschaftsfaktor verbinden müssen. Weil wenn wir jetzt uns wirklich mal anschauen, wir sind auch jetzt gerade in Augsburg wieder dabei, ein Universitätsklinikum zu planen, was sehr wahrscheinlich erst wirklich funktional wird, wenn ich bereits in Rente bin. Und ich habe noch ein bisschen an Zeit, bevor ich in Rente gehe. Aber das heißt, also wir müssten jetzt darüber nachdenken, wie dieses Krankenhaus in Zukunft auch, ja, ein Krankenhaus ist, in dem man behandeln kann. Bedeutet, jetzt hier in Nachhaltigkeit zu investieren, ist sehr sinnvoll, weil sonst haben wir dieses Klinikum stehen und müssen dann direkt wieder irgendwie nachbessern, weil die Menschen darin nicht arbeiten und nicht gesund werden können, weil es viel zu heiß ist. Das heißt also, dieses jetzt günstiger, aber dann im Nachhinein sehr viel teurer, kann man vielleicht auch mit dem Zinseszins so ein bisschen klarer machen, ja, dass es wirklich jetzt sinnvoller ist zu investieren, um dann eben in 15, 20 Jahren nicht drauf zu zahlen. Und ein anderer Punkt kommt jetzt. Es gibt klare Daten, die zeigen, dass ein Hitzetag uns heute bereits 400 Millionen Euro kostet. Also ich sag's gerne nochmal, es ist 400 Millionen Euro pro Hitzetag kostet uns das in der Wirtschaft gerade. Und jetzt hoffentlich sitzen die meisten gerade das produzierende Gewerbe und zweitens Gesundheitssektor. Und warum verlieren wir diese 400 Millionen Euro? Weil die Menschen nicht mehr effizient arbeiten können.
Lassen Sie uns gern beim Thema Hitze bleiben.
Ja.
Spannend daran ist ja wiederum, dass Hitze eigentlich das ist, womit wir Klimaerwärmung am unmittelbarsten am eigenen Körper spüren. Sie haben jetzt gesagt, inwiefern die Hitze wirtschaftlich vielleicht noch unterschätzt wird, aber Sie sagen im Buch ja auch, sie wird medizinisch noch unterschätzt. Können Sie das noch ein bisschen ausführen?
Ja, Hitze wird als Risiko zum Teil nicht wahrgenommen, wobei man auch sagen muss, hier ist wirklich in den letzten Jahren, und das ist jetzt kein Jahrzehnt, sondern das in den letzten 2-3 Jahren hat sich da was entwickelt. Aber wenn man sich auch überlegt, wie Hitze dann dargestellt wird, wenn es jetzt wärmer wird, in den nächsten Tagen wird es wärmer werden, dann werden wir wieder sehr wahrscheinlich in der Berichterstattung die eisschleckenden Kinder sehen. Das heißt also, das größte Problem an der Hitze, sie wird von der Gesellschaft, aber auch von der Medizin unterschätzt. Und das sehe ich eben auch im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen. Wobei auch hier sich eine Änderung wirklich zieht ein in das Gesundheitssystem. Dieses Problem Hitze wird immer deutlicher. Aber vor 4-5 Jahren wäre auch eine Pressemitteilung auch aus Kliniken möglich gewesen, Hitze ist kein Problem. Das wird heute nicht mehr passieren. Und das Wichtigste an der Hitze ist wirklich, wir müssen es ernst nehmen. Und dann kommen die nächsten Schritte.
Da Sie ja auch praktizierende Ärztin sind, fände ich super, wir geben unseren Hörerinnen und Hörern auch ein paar praktische Tipps mit und bleiben nicht nur auf der Metaebene. Was würden Sie denn sagen, welche Warnsignale sollte man denn ernst nehmen bei Hitze? Also jetzt sind wir erst im Mai, die Folge strahlen wir Ende Mai, kommt die online. Im Juli, Juli, August werden diese Tipps dann vielleicht wertvoll.
Ja, also der Sommer kommt sehr bald und wir sehen ja, die Hitze nimmt zu und gerade in den Städten. Das heißt also, das Wichtigste, was wir tun müssen, und das ist etwas, was man rechtzeitig tun muss, die Menschen, die sowieso Erkrankungen haben, müssen mal auf ihre Medikamentenliste schauen und diese Medikamentenliste mit ihrer Ärztin oder mit ihrem Arzt durchsprechen. Und wenn das gerade Medikamente sind, wie blutdrucksenkende Medikamente oder Medikamente, die die Nieren Tätigkeit beeinflussen oder auch Psychopharmaka. Das sind gerade die Medikamente, die ganz oben auf der Liste stehen, wenn es um Hitzeeinfluss geht. Weil es kann sein, dass die bei Hitze mehr oder weniger aktiv sind und dann kann es zu Überdosierung oder Unterdosierung kommen. Und deswegen, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Also Medikamente ist das Erste. Und dann sind es so wirklich einfache Dinge eigentlich, die auch wieder so nahe liegen, dafür sorgen, dass die Räume kühl sind.
Okay.
Und jetzt auch ganz konkret aus unserer Forschung, wir wissen, dass gerade die Nächte auch so wichtig sind.
Ja.
Das ist der gute Schlaf, wissen wir ja auch, der gute Schlaf ist auch präventiv für viele chronisch entzündliche Erkrankungen, auch für Demenz. Aber wenn es auch noch nachts heiß ist, also über 20 Grad, dann haben gerade ältere Menschen und gerade ältere Frauen ein höheres Risiko, einen Schlaganfall zu entwickeln. Bedeutet wirklich dafür sorgen, dass man eine kühle Umgebung hat nachts. Das heißt also schon tagsüber verschatten oder eben dafür sorgen, dass man dann eventuell einen Ventilator hat im Zimmer. Und dann, wenn man in einem heißen Raum sitzt, dann immer das Glas Wasser daneben. Hier, ich trinke auch mal einen Schluck. Immer ein Glas Wasser daneben, also ein Glas Wasser pro Stunde. Und das hilft einfach, diesen Ausgleichsmechanismus wirklich im Körper stabil zu halten. Und dann leichtes Essen, sowieso sinnvoll. Pflanzendominiertes Essen ist sowieso gut für den Körper, aber gerade während der Hitze. Dann auch Obst immer wieder stehen haben. Und das ist diese Ernährung, leichte Ernährung, die wir brauchen während der Hitzetage. Ja, und ja, meine, ganz wichtig natürlich, gerade für die Menschen, die draußen arbeiten, ja, die auf den Baustellen sind oder in der Landwirtschaft. Kopfbedeckung und Eincremen. Hautkrebs ist auch eine Geschichte, die massiv ansteigt, gerade der weiße Hautkrebs. Und dann natürlich eben versuchen, sich immer wieder im Schatten abzukühlen, weil wir sehen und wir haben bereits bei uns Handwerker, die morgens noch völlig gesund waren und abends am Hitzeschlag gestorben sind. Also das ist eine ernstzunehmende Geschichte und ist nicht einfach cool, wenn man bei Hitze mit freiem Oberkörper und ohne Kopfbedeckung auf der Baustelle arbeitet.
Wie sind wir denn diesbezüglich in Deutschland aufgestellt? Also ich frage mich das regelmäßig an den Hitzetagen, wenn ich Bauarbeiter und so weiter sehe, am Asphalt arbeiten oder auf Dächern arbeiten. Müssen wir da sozusagen auch noch aufholen in der Prävention und sagen, an bestimmten Tagen kann da nicht gearbeitet werden? Oder wie weit sind wir denn da Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, wir sind da noch nicht weit genug. Das ist eine Sache des Arbeitsschutzes. Wir haben ja einen Masterplan Prävention. Judith Gerlach, unsere Gesundheitsministerin des Staatsministeriums für Gesundheit in Bayern, hat einen Masterplan aufgestellt und hier sitzen wir gerade in unterschiedlichen Arbeitsgruppen zusammen und da sitzen wir jetzt auch unter anderem mit Personen zusammen, die gerade solche Fragen klären. Könnte man eventuell sagen, an diesen Tagen, wenn es so heiß ist, starten wir schon um 5 Uhr auf der Baustelle oder noch früher und halten die Siesta ein oder tatsächlich wir arbeiten gar nicht an diesen Tagen. Das ist hochkomplex. Und aber erfordert runde Tische, wo dann nicht nur geredet wird, sondern wo Maßnahmen ergriffen werden. Aber es muss einfach klar sein, das ist ganz klarer Arbeitsschutz. Und da sind uns Länder wie Spanien und Italien auch weit voraus. Da kann man einfach mal hinschauen und die Dinge copy-paste übernehmen, weil sie Sinn machen.
Ja, ja. Lassen Sie uns nochmal springen vom einen Gesundheitsthema zum anderen. Das hatten Sie einleitend schon angesprochen. Ich meine, Allergien, Asthma, Neurodermitis, das sind ja alles Krankheiten, wo man laienhaft denkt, oh, die verbreiten sich aber mehr. Ich kenne immer mehr Leute, die an jenem oder dem anderen leiden. Soweit ich weiß, sagen das auch die Zahlen. Und Sie haben einleitend gesagt, naja, der Grund dafür ist ja, dass die Leute mehr Umweltexpositionen ausgeliefert sind. Können Sie dazu noch mal ein paar Sätze sagen, wie der Zusammenhang ist? Ist er so einfach mehr Umwelt, ich sage jetzt mal laienhaft, Gifte, mehr Krankheiten oder wie stellt sich das dar?
Also das stellt sich so ein bisschen komplexer dar, um das jetzt mal vorab zusammenzufassen. Ein Mehr an Schadstoffen ist schlecht, aber wir sehen auch ein weniger an schützenden Faktoren. Und vielleicht bringen wir das mal eben ganz kurz zusammen. Also mehr Schadstoffe bedeutet auch mehr Dieselrußpartikel oder mehr ultrafeine Partikel. Und das wissen wir ziemlich genau, wie das molekular auch klein-klein funktioniert. Wir wissen, wie diese Substanzen die Barriere stören der Haut. Also bedeutet, die Haut kann man sich vorstellen wie so eine Mauer mit unterschiedlichen Steinen. Und zwischen den Steinen ist Zement. Und dieses Zement wird angegangen von diesen Schadstoffen. Und dann fehlt das Zement, ist die Mauer undicht. Und dann erst kommen wir mit vielen Sachen in Kontakt. Und dann erst entsteht die Allergie, weil das Immunsystem ganz neue Stoffe sieht, die durch die intakte Barriere gar nicht mit dem Immunsystem in Kontakt gekommen wäre. Das heißt, dann nimmt die Allergie oder auch die Autoimmunerkrankung nimmt ihren Lauf durch diese defekte Barriere. Das ist der eine Punkt. Das heißt also, Schadstoffe führen dazu, den Weg zu bahnen in Richtung chronisch entzündliche Erkrankungen. Der andere Punkt ist, wir haben einen Biodiversitätsverlust, und zwar im Großen und auch im Kleinen. Um das jetzt nochmal klarer zu machen, im Großen meine ich wirklich in unserer Umwelt. Wenn wir unsere städtische Umwelt anschauen, wenn wir unsere Asphaltwüsten anschauen, wo kein Baum oder wenig Bäume stehen, da haben wir eine sehr, sehr reduzierte Vielfalt. Und wir wissen, dass diese reduzierte Vielfalt mit der Entwicklung von chronisch entzündlichen Erkrankungen, und das geht über Krebs, Asthma, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mentale Erkrankungen, wirklich über diese ganzen Erkrankungsspektrum mit der Allergie hinweg. Und dann eben der Verlust von Biodiversität auch in der Mikroumwelt, die Mikroben in unserem Darm. Wir sehen eine Reduktion, je stärker entwickelt eine Gesellschaft ist, sehen wir eine Reduktion der Mikroben auch im Darm und auf der Haut. Das heißt, also da sind ganz viele schützende Faktoren, die noch nicht mal einzeln wirken, sondern auch in der Gemeinschaft. Ja, das ist wirklich so eine Mannschaft, kann man sich vorstellen, die uns wirklich wie so ein Netz hält in der Gesundheit. Das heißt so, ja, ein Mehr an Schadstoffen und ein weniger an schützenden Stoffen führt dazu, dass diese chronisch entzündlichen Erkrankungen mehr werden in der Gesellschaft. Und heute schon, ich gebe Ihnen nochmal eine Zahl, 72% aller Todesfälle weltweit, 72% aller Todesfälle weltweit werden durch umweltbedingte Erkrankungen ausgelöst.
72. Die Zahl ist wirklich markant.
Und das sind diese sogenannten nicht übertragbaren Erkrankungen. Und das ist Krebs, das sind mentale Erkrankungen, das ist Diabetes, das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das ist Asthma. Und diese fünf großen Erkrankungsgruppen, die machen diese 72% aus. Und die haben gemeinsam den Umwelteinfluss und die Chronizität.
Das ist, wie so oft bei der Problembeschreibung, ein düsteres Bild. Jetzt komme ich mit einer sehr vereinfachten Frage. Was kann man denn tun? Vor Neurodermitis und Allergien zum Beispiel kann man sich ja ganz gut schützen.
Ja, also das ist wichtig. Und das war mir auch in meinem Buch so wichtig. Ich habe ja schon mal ein Buch geschrieben. Das ist das Buch Überhitzt. Und das ist so ein bisschen die Problemstellung. Das sollte man auch vielleicht nicht unbedingt abends lesen, weil es, ja, wie Sie sagen, das macht einen auch wirklich betroffen. Das neue Buch ist im Prinzip die Lösung. Ja, ganz viele Patientengeschichten drin und eben die Frage, was kann ich tun? Und es gibt so viel. Die Quintessenz ist ja Prävention, das Verhindern. Und Neurodermitis und Allergien kann man tatsächlich verhindern. Zum Beispiel, wir wissen, je näher ein Kind an einer befahrenen Straße lebt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind eine Neurodermitis oder eine Allergie entwickelt. Bedeutet, Wohnort, Wohnort, Wohnort. Wo ziehe ich hin? Wo wohne ich mit meiner Familie? Ist natürlich auch eine soziale Frage. Insofern, die sozial Benachteiligten haben hier natürlich auch eine geringere Wahrscheinlichkeit oder eine geringere Fähigkeit, Prävention zu machen. Deswegen sprechen wir auch nicht mehr nur von Verhaltensprävention, was kann ich tun, sondern die Verhältnisprävention. Wie kann ich Verhältnisse schaffen, dass ein Mensch gesund bleibt? Und da müssen wir das Verhältnis schaffen, gesunde Luft, saubere Luft in der Stadt, damit unsere Kinder keine Neurodermitis entwickeln. So, und wenn ich jetzt ein Kind habe oder wenn ich jetzt Mutter, Vater, ich bin jetzt gerade schwanger, dann kann ich schon während der Schwangerschaft mich sehr vielfältig ernähren oder eben auch in intakte Natur gehen. Der Urlaub auf dem Bauernhof, gerade im ersten Lebensjahr, macht super viel Sinn. Ja, der Kontakt mit Tieren ist präventiv. Und zum Beispiel, ich hoffe, dass jetzt meine Söhne, die nicht zuhören, Hunde sind protektiv, weil mein Sohn will immer...
Die durften keinen Hund haben.
Die durften keinen Hund haben.
Verstehe.
Weil ich einfach nicht wusste, wie ich das auch noch zeitlich einbringen sollte. Also zwei Hunde besser als ein Hund. Das sind wirklich bevölkerungsbezogene Studien, die genau das zeigen.
Und ja, interessant. Das ist ja auch die alte Geschichte, die, ich sag mal, übertriebene Hygiene, die dann in Ende der 70er, 80er Jahre aufkam, hat man ja damals schon für verantwortlich gemacht, dass das mehr an Allergien entsteht.
Genau, das ist die sogenannte Hygienehypothese, der Urwaldhypothese. Es gibt mehrere, aber am Ende ist es tatsächlich das gesunde Mix, was Mama schon immer sagte. Mhm. Ne? Mhm. Also wirklich, es geht auch nicht um Toleranzentwicklung gegenüber Schadstoffen. Das können wir nicht. Schadstoffe sind Schadstoffe. Ja, wir brauchen dieses gesunde Mix an Mikroben, an Natur, an Farben, auch für unsere mentale Gesundheit. Das ist wirklich dieses Bunte. Die bunte Umwelt ist, die vielfältige Umwelt ist so wichtig und hält uns wirklich gesund. Und das ist die gute Nachricht. Das können wir tun. Wir können doch unsere Städte so machen. Wir können doch uns vielfältig ernähren. Wir können nicht rauchen. Ist möglich. Ja? Ich kann keinen Alkohol trinken. Das sind alles Dinge, die ich machen kann und die gut für meine Gesundheit sind und dann eben auch für meine Kinder.
Danke. Ich finde bei Ihnen sehr spannend, dass Sie Forscherin-Perspektive mit der praktizierenden Ärztin sozusagen zusammenfällt. Ich stelle mir Ihren Alltag übrigens einigermaßen stressig vor, aber das wollte ich jetzt nicht abfragen, sondern ich wollte Sie fragen, wie sehr verändert denn auch dieser direkte Kontakt, den Sie mit kranken Patientinnen, Patienten haben ihren Blick auf das große Ganze, also auf die Umwelt- und Gesundheitsthemen?
Ja, also im Prinzip erhöht das meine Motivation noch mehr zu tun, weil ich einfach die leidenden Menschen sehe, weil ich einfach die Menschen mit Neurodermitis sehe, die ich natürlich auch gut behandeln kann. Wir können eine Neurodermitis durchaus verhindern, aber ich kann sie auch fantastisch behandeln heute. Das ist etwas, was mich natürlich motiviert. Mhm. Aber gleichzeitig, wenn ich eben die Kinder mit Neurodermitis sehe, die wirklich so stark leiden, dann erhöht das einfach meine Motivation, meinen Druck, kann ich auch sagen, mit meinem Team und mit meinem internationalen Netzwerk hier Lösungen zu finden und die Prävention nach vorne zu treiben. Und da, deswegen bin ich ja nicht nur Ärztin und ich bin nicht nur Universitätsprofessorin und Edukatorin, sondern ich bin Forscherin und dann auch noch Wissenschaftskommunikatorin, weil ich glaube, es bringt nichts, wenn ich nur in meinem Patientenzimmer spreche. Und es bringt auch nichts, wenn ich nur mit Wissenschaftlerinnen spreche, sondern wir müssen genau das, was wir tun, die Nachricht in die Bevölkerung bringen. Weil es ist so evident, man kann so viel tun. Es ist so viel Hoffnung da. Und diese Hoffnung müssen wir einfach rausrufen und einfach alle mitmachen. Und es ist möglich, auch wenn natürlich die Herausforderungen sehr, sehr groß sind.
Das ist super. Die Frage nach der Hoffnung stelle ich oft gerne selbst. Das musste ich in dem Fall jetzt gar nicht machen. Ich würde Sie noch gern fragen, wenn Sie das große Bild zeichnen würden von der Medizin der Zukunft, wie sähe die denn im Idealfall aus?
Die Medizin der Zukunft hat die Prävention absolut im Sinn. Und die Medizin der Zukunft schaut bei der Prävention nicht nur auf den Menschen, sondern die Medizin der Zukunft schaut auch auf die Umwelt und schaut darauf, wie wir die Umwelt gestalten können, dass Prävention möglich ist. Und das ist die Medizin der Zukunft, die wir brauchen. Und das wird eine Medizin der Zukunft auch sein, wo in alle Politikbereiche Medizin, Gesundheit mit reinspielt. In die Verkehrspolitik, in die Energiepolitik, in die Schulpolitik. Also überall muss Gesundheit und kann Gesundheit das Argument sein, was Menschen zum Handeln bringt. Weil alle, die jetzt zuhören und krank sind, wissen, es gibt nichts Wichtigeres als Gesundheit.
Da stimme ich vollkommen zu. Und das Interessante ist, dass vielleicht das Ganze, also Gesundheit spielt bei all diesen Bereichen mit, die Sie genannt haben. Vielleicht klappt es ja mit der Gesundheit besser als beim Klima. Das haben wir ja auch schon versucht. Und das Gute ist, dass die Dinge ja dann trotzdem zusammenhängen. Ich bin schon bei meiner letzten Frage angekommen, die ich immer seit einiger Zeit als letzte Frage stelle und frage Sie, wenn Sie allen Menschen in Deutschland eine kurze Nachricht aufs Smartphone senden könnten, was würde drinstehen? Das muss auch nicht zu Ihrem Thema sein.
Hoffnung.
Super. Super. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich fand es super interessant. Wir hatten das große Ganze im Blick und auch ein paar nutzwertige Tipps. Ich glaube, das ist genau die Mischung, die unsere Hörerinnen und Hörer gerne hören. Vielen Dank für das Gespräch.
Natürlich. Ich danke Ihnen und ja, hoffe, dass wir was bewegt haben.
Das will ich doch auch hoffen.
Und zum Abschluss vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, drückt die Glocke, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Folge online geht. Wie gesagt, haben wir unser neues Format Good News Online, das ab jetzt meine Kollegin Kati jeden Samstagmorgen für euch online bringt. Und schreibt uns auch gern an podcast@utopia.de, wie euch die Folgen gefallen haben oder vielleicht auch, mit welchen Gästen ich mal sprechen sollte. Macht's gut!
Der Utopia-Podcast.